Und jetzt in HR Info und SWR Aktuell. Himmel und Erde.
Heute mit Lothar Bauer-Ochse. Schönen guten Morgen. Ich wünsche Ihnen einen schönen Sommersonntag. Und dieser Sonntag, der bringt ja noch eine besondere Spannung mit. Heute ist Finalsonntag. Heute Abend entscheidet sich im Spiel zwischen Spanien und England, welche Nation die Nummer 1 ist im europäischen Fußball. Und auch an anderer Stelle wird gerungen um Platz 1 bei der Tour de France und demnächst bei den Olympischen Spielen. Und die Schülerinnen und Schüler in Hessen haben am Freitag Zeugnisse bekommen und vermutlich gejubelt über jede 1, die da steht. Warum eigentlich schlägt uns die 1 so sehr in ihren Bann, dass sie uns motiviert, uns antreibt, manche zu Höchstleistung treibt? Damit will ich mich heute beschäftigen im Himmel und Erde Sonntagsthema. Die Sehnsucht nach der 1. Zunächst aber ein Blick auf aktuelle Themen aus Religion und Kirche. Und da haben es in dieser Woche wieder Krise und Reform der katholischen Kirche in die Schlagzeilen geschafft. Schon kürzlich hatten die katholischen Bistümer die aktuellen Austrittszahlen bekannt gegeben. Die sind weiter erschreckend hoch, wenn auch keine neuen Rekordwerte. Immerhin, könnte man sagen. Aber allmählich scheint der Mitgliederschwund auch finanziell durchzuschlagen. Erstmals haben die Kirchen im zurückliegenden Jahr weniger Kirchensteuer eingenommen. Das wurde in dieser Woche bekannt. Und dann hat der Vatikan in dieser Woche die sogenannten Arbeitspapiere für die im Oktober anstehende Versammlung des weltweiten synodalen Prozesses zur Kirchenreform veröffentlicht. Da zeigte sich bei deutschen Teilnehmern vorsichtiger Optimismus. Aber wird das reichen, um den Mitgliederschwund aufzuhalten?
4 katholische Bistümer sind über Hessen verteilt oder ragen hier rein. Das ist Mainz, Limburg, Fulda und Paderborn. Die Austrittszahlen hier im vergangenen Jahr zwischen 2% und 4% der jeweiligen katholischen Christen dort. Das hat Folgen für die Gesellschaft, sagt der Dompfarrer von Frankfurt, Johannes zu Elz.
Es werden mal Tage kommen, wo Menschen sagen, wo sind denn jetzt die Werte und ihr Reservoir, auf dem sie gespeist werden, die wir so dringend bräuchten, damit unsere Gesellschaft nicht kaputt geht.
Aber warum verlassen in Hessen die Menschen die katholische Kirche? Da ist zum Beispiel der sogenannte Tebatz-Effekt. Der hat rund um das Jahr 2013 zu vielen Austritten wegen der Skandale rund um den Bischof von Limburg geführt. Aber der Effekt ist längst verhallt. Und trotzdem hat der Skandal zu mehr Misstrauen in der katholischen Kirche beigetragen. An oberster Stelle bei den Gründen stehen aber die Missbrauchsfälle und deren Aufarbeitung. Für die 29-jährige Lisa war das zum Beispiel einer von vielen Gründen, der katholischen Kirche den Rücken zu kehren.
Weil mir die Kirchensteuer ein zu großer Anteil von meinem Einstiegsgehalt war und ich mir das schlicht und weg nicht leisten kann. Außerdem stört mich an der Kirche, dass es immer wieder Missbrauchsskandale gab und auch, dass die Kirche absolut modernisierungsbedürftig ist, aber in ihren alten Mustern verharrt und keinerlei Anstalten macht, sich der modernen Gesellschaft und dem Zeitgeist anzupassen.
Johannes zu Elz kennt diese Argumente. In der Dompfarrei in Frankfurt sind in den letzten 2 Jahren fast 1000 Leute gegangen, erzählt er.
Das macht mich unheimlich traurig, weil ich auch sehen kann, dass die meisten, die da austreten, zwischen 1985 und 2005 geboren sind. Und das kommt einem vor wie eine ganze Generation, die dann geht und die natürlich das dann auch nicht mehr weitergibt, obwohl viele sich das vornehmen, den Glauben weiterzuleben. Aber das ist eine knallharte, befestigte statistische Tatsache. Dass wer geht, hört auch auf zu glauben mit der Zeit.
Lisa findet die Grundwerte der katholischen Kirche weiterhin gut.
Die Werte, die die Kirche vermittelt, machen total Sinn. Aber jetzt ein christliches Leben zu führen, mit in die Kirche gehen, beten, beichten, alle Sakramente vollfüllen, Das passt einfach nicht mehr zu meinem Leben.
Weniger Kirchensteuer, weniger Mitglieder. Viele Aufgaben können die Gemeinden so nicht mehr leisten. Was also tun, um die Austritte zu stoppen? Das Bistum Fulda etwa schreibt auf seiner Homepage Folgendes.
Die entschlossene Aufarbeitung und Vorbeugung von Fällen sexualisierter Gewalt und Machtmissbrauch sowie die Entwicklung zielgerichteter Angebote, die insbesondere jungen Menschen den christlichen Glauben als bereichernde Kraft im Leben nahebringen.
Auch der Synodale Weg will diese Debatte führen und Veränderungen anstoßen in der Kirche. Johannes zu Elz steht auch dahinter und er setzt auf persönlichen Kontakt. Zum Beispiel schreibt er jedem, der austritt, einen Brief. Viele Antworten, manche über mehrere Seiten hinweg.
Einen ordentlichen Seelsorger, wenn man den kennt, geht man nicht. Das ist die Grundregel. Deswegen bemühe ich mich, einfach persönliche Beziehungen zu haben. Manche entstehen auch durch diese Austrittsbriefe. Leute möchten nochmal eine Antwort von mir auf bestimmte Fragen. Und in einzelnen Fällen kamen Leute zurück.
Der Mitgliederschwund bei den katholischen Bistümern in Hessen. Was sind die Ursachen? Welche Gegenmittel gibt es? Das hat hr-Inforeporterin Gabi Beck recherchiert. Seit gut 3 Jahren gibt es für jüdische Soldatinnen und Soldaten in der Bundeswehr eine eigene Militärseelsorge. Vor wenigen Tagen hat das Militärrabbinat nun auch in Berlin eigene Räume eingeweiht. Unter Beteiligung von Verteidigungsminister Pistorius wurde im Rahmen einer Prozession die Heilige Schrift, eine Torarolle, in die neuen Räume gebracht und feierlich übergeben. Denn Jüdinnen und Juden tun inzwischen mit einem durchaus neuen Selbstbewusstsein ihren Dienst im Militär.
Ich habe dann gesagt, dass ich jüdisch bin und der Herr wusste dann auch nicht so ganz recht, wie er das eintragen soll, weil es gab, glaube ich, eben nur die Option katholisch, evangelisch oder konfessionslos.
Johannes Baranski erinnert sich an seinen ersten Tag bei der Bundeswehr vor etwa 5 Jahren. Wie alle neue Soldaten und Soldatinnen wurde er unter anderem zu seiner Religionszugehörigkeit befragt. Die Angabe ist freiwillig.
Mit Hinblick auf meine jüdische Identität habe ich mir zu dem Zeitpunkt eigentlich gar nicht so viele Gedanken gemacht.
Ein paar Monate vor seinem Dienstantritt ist er zum ersten Mal nach Israel gereist. Als Sohn säkularer Eltern hat er dort für sich das Judentum neu entdeckt. Er hat auch Soldaten aus der israelischen Armee kennengelernt.
Die Frage, why not in Israel, kam, glaube ich, 2 oder 3 Mal. Und dann habe ich das aber auch noch so erklärt, wie ich das heute auch noch verstehe. Und die Reaktionen, die waren da eigentlich durchweg positiv. Ich meine, letztendlich bin ich ja in Deutschland aufgewachsen und habe hier auch meine Heimat und dachte in dem Moment, es sollte schon Deutschland sein.
Heute dient Johannes Baranski als Fluggerätemechaniker-Soldat in Niedersachsen. Kameradin Claudia Batja Götz ist Oberstabsarzt der Reserve, so ihr Titel bei der Bundeswehr. Zusammen leiten sie den Bund jüdischer Soldaten mit etwa 40 Mitgliedern. Den lockeren Kameradschaftsverein gibt es seit 2006. Ihr Motto? Wir verteidigen Werte jüdisch.
Wir spielen natürlich so ein bisschen mit dem Bundeswehr-Slogan Wir dienen Deutschland. Und wir zielen mit diesem Slogan darauf ab, dass die Werte, die im Grundgesetz festgelegt sind, Werte sind, die mit dem Judentum völlig in Einklang stehen.
Aufgrund der freiwilligen Angabe der religiösen Zugehörigkeit gibt es laut Bundesministerium der Verteidigung keine verlässliche Statistik darüber, wie viele jüdische Soldaten und Soldatinnen in der Bundeswehr dienen. Geschätzt sollen es rund 300 sein.
Aber es gibt ganz einfach auch säkulare Juden, die mit der Religion nichts am Hut haben und nicht darauf angesprochen sein wollen. Es gibt ja x Christen in Deutschland, die auf dem Papier Christen sind, die aber mit ihrem Christentum auch nichts am Hut haben. Und das Gleiche gibt es im Judentum auch.
Johannes Baranski und Claudia Batja Götz sind freiwillig in der Bundeswehr. Sie finden, Juden und Jüdinnen gehören dazu.
Ich denke schon, dass es sinnvoll ist, dass auch wir als Teil der Gesellschaft genauso wehrpflichtig sind. Was aber wichtig ist, kurz gesagt, wenn ich Jüdinnen und Juden zum Wehrdienst einziehe und sie dazu verpflichte, für dieses Land zu dienen, dann muss ich aber auch als Staat versuchen, alles möglich zu machen, um den religiösen Bedürfnissen dieser Person gerecht zu werden.
Die Situation von jüdischen Soldatinnen und Soldaten in der Bundeswehr beschrieb uns Nigia Madukhraeva. In Hessen gab es in dieser Woche Zeugnisse. Und da wird sicher so manche Eins für Jubel gesorgt haben. Die Eins bleibt ja für viele Schüler doch das große Sehnsuchtsziel. Und die 3, so sagt man, ist die Eins des kleinen Mannes. Aber nicht nur für sie. Heute Abend geht's um die Frage, wer die Nummer 1 ist im europäischen Fußball. Und bei der Tour de France streiten sie täglich um die Nummer 1. Und demnächst bei Olympia, da heißt es natürlich, dabei sein ist alles. Aber am Ende sehnen sich die Athleten doch nach der 1. Die 1 ist unser Himmel- und Erde-Sonntagsthema heute. Auch in vielen Gruppen, in Vereinen, im Kollegenkreis, unter den Kindern der Familie, da läuft ja sehr oft ein geheimer Wettbewerb, wer gleichsam der Leitwolf ist. Aber was ist das eigentlich genau, ein Leitwolf?
Schau, da liegt einer, flüstert mir die Waldpädagogin Sabine Scholl zu und zeigt etwas tiefer in den Wald. Und tatsächlich, beim genauen Hinsehen, sieht man sogar vier. Vier europäische Wölfe. Als wir uns weiter nähern, steht ein Wolf auf. Genauer gesagt, eine Wölfin. Sie mustert uns kritisch und schleicht nach hinten davon. Sabine Scholl, Tierpflegerin aus der alten Fasanerie Hanau, vermutet, dass die Wölfin nach den jungen Welpen schaut. Die sind erst im April auf die Welt gekommen. Wölfe haben bei uns Menschen leider noch allzu oft ein schlechtes Ansehen. Sie werden als böse und gefährliche Tiere abgestempelt. Und das, obwohl wir Menschen dem Wolf ähnlicher sind, als wir denken, sagt Annika Blönes vom Wolfzentrum Hessen des Hessischen Landesamts für Naturschutz, Umwelt und Geologie.
Also die Eltern sorgen für ihre Kinder, die älteren Geschwister beteiligen sich auch an der Erziehung und es wird aufeinander Rücksicht genommen.
Rücksicht nehmen auch beim Essen. In der alten Fasanerie hat Tierpfleger Achim Denig Fleischstücke vorbereitet. Er betritt das Gelände und platziert das Fleisch auf einem umgefallenen Baum. Durch Pfiffe und Rufe lockt er die Tiere nach vorne. Langsam und stets die gesamte Szene im Blick nähern sich die vier größeren Tiere, die eben noch so gemütlich rumgelegen haben. Das sind die Elterntiere Leila und Romulus sowie zwei ihrer Töchter aus dem Wurf des letzten Jahres. Zunächst gut in ihrer Wurfhülle versteckt, erscheinen nun im Hintergrund auch die Jungtiere.
Es ist wie auch in menschlichen Familien, die Eltern so eine Art Führungsrolle übernehmen.
Wie familiär es bei Wölfen zugeht, zeigt auch die Geschichte der Polarwölfin Monja. Monja lebt schon lange in der alten Fasanerie und erst seit kurzer Zeit allein. Ende letzten Jahres starb ihr Partner Inuk, im Februar dessen Bruder Aslan. Letzte Woche dann überraschend Nachwuchs für die Wölfin. Aus einem Tierpark in der Nähe von Geroldstein übernahm die alte Fasanerie drei Polarwolfwelpen. Monja hat sie herzlich aufgenommen, quasi adoptiert. Und wer von denen ist jetzt der Leitwolf?
Also ein Alpha-Wolf, wie man sich den gerne vorstellt, der sich so an die Rangspitze kämpft, den gibt's bei freilebenden Wölfen nicht,
sagt die Wolfexpertin Annika Blönes. Aber woher kommt dann diese geradezu sprichwörtliche Vorstellung vom Leitwolf, wenn es ihn gar nicht gibt?
Diese Annahme zu Alpha-Wölfen ist schon älter. Diese Beobachtungen basieren auf dem Verhalten von Wölfen in Gefangenschaft. Da hat man beobachtet, dass dort Konkurrenzkämpfe stattgefunden haben, um so eine Rangordnung zu etablieren.
In der alten Fasanerie ziehen sich die Wölfe mit vollem Magen wieder in den Schatten zurück, um dort die Kleinen zu füttern. Hier zählt die Familie.
Erster unter Wölfen, das ist gar nicht unbedingt ein Leitwolf. Das hat unsere Reporterin Nathalie Franke erkundet.
Himmel und Erde. Im gemeinsamen Programm von HR Info und SWR Aktuell.
Die Sehnsucht nach der Eins ist unser Himmel und Erde Sonntagsthema heute. Und tatsächlich, die spielt auch in der Religion eine Rolle. Bei der Frage nämlich, gibt es einen Gott oder viele Götter? In den 10 Geboten, da heißt es, ich bin der Herr dein Gott. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Judentum, Christentum und der Islam glauben an den einen Gott. Es sind monotheistische Religionen. Woher das kommt und was das bedeutet, darüber habe ich mit Achim Behrens gesprochen. Er ist Professor für Altes Testament an der Lutherischen Theologischen Hochschule in Oberursel. In der hebräischen Bibel heißt ein zentraler Satz, höre Israel, unser Gott ist einer. Das ist bis heute der wichtigste Bekenntnissatz des Judentums. Wie kam es eigentlich dazu, Herr Behrens?
Also dieses Bekenntnis, höre Israel, unser Gott ist einer, soll, glaube ich, zum einen die Einheit der Gemeinschaft begründen. Also an den einen Gott glaubt die eine Gemeinschaft, in diesem Falle Israels, der Juden, nachher auch der Christen. Und diese Formulierung hat eine Vorgeschichte, denn das Volk Israel lebt er in einer polytheistischen Umwelt und war auch selber immer versucht, das, was sie über Gott zu sagen hat, auf unterschiedliche Götter aufzuteilen. Also es gibt ja in der Bibel selber, im Alten Testament, sehr viele Ausdrücke für Gott und sehr viele verschiedene Namen für Gott. Es gibt Elohim, es gibt El Shaddai, der allmächtige Gott, es gibt Adonai, es gibt den Gottesnamen mit den 4 Buchstaben. Und festzuhalten, das alles ist am Ende nur einer. Das ist, glaube ich, der Sinn dieser Formulierung.
Sie haben es gesagt, Herr Behrens, die Nachbarn Israels, die glaubten eben an viele Götter. Wie revolutionär war dann dieser Monotheismus damals?
Ja, ich glaube schon, dass er sehr revolutionär war. Die Idee, es könnte nur einen Gott geben, widerspricht eigentlich dem menschlichen Gefühl, der sagt, naja, es gibt so viele verschiedene Phänomene in der Welt, Da müssten doch vielleicht unterschiedliche Götter für zuständig sein, also für die Liebe und den Krieg und die Ernte und die Fruchtbarkeit. Und nun erhebt dieser eine Gott den Anspruch, er ist eigentlich für alles zuständig. Und man sieht in der Bibel selber, dass Israel immer in der Versuchung war, sich doch auch die anderen Götter noch irgendwie zunutze zu machen. Also da ist von den Baalen die Rede, von den kananäischen Fruchtbarkeitsgöttern, denen man sich nicht unterordnen und an die man nicht glauben soll. Und wenn man ganz genau hinguckt, dann ist das erste Gebot, das Sie ja schon zitiert haben, du sollst keine anderen Götter haben neben mir, genau genommen noch gar nicht monotheistisch, sondern zunächst nur darauf aus, nur einen Gott zu verehren. Also die Fachleute sagen monolatrisch, nur einen zu verehren. Es wird noch gar nicht ausgeschlossen, dass es andere Götter geben könnte, aber Israel soll sich halt nur auf diesen einen Gott konzentrieren.
Was macht es denn so besonders, an den einen Gott zu glauben?
Naja, auf der einen Seite ist es so, dass sie diesen einen Gott haben, der Schöpfer und Erlöser gleichzeitig ist. Auf der anderen Seite bringt es aber auch, wenn man so will, gewisse Probleme mit sich. Denn sie können nicht die guten und die bösen Dinge in der Welt auf unterschiedliche Götter verteilen. Sie müssen damit klarkommen, dass dieser eine Gott für alle Aspekte zuständig ist. Im Buch Hiob gibt es diese Formulierung, die sich ganz in dieses Bild fügt, wo Hiob dann sagt, wir haben das Gute von Gott empfangen, sollen wir das Böse nicht auch von Gott empfangen? Also Gott ist derjenige, der die ganze Wirklichkeit umfasst, und gleichzeitig hadert aber Hiob auch mit seinem Schicksal und hadert auch mit diesem Gott bis hart an die Gotteslästerung. Das heißt, das ist, glaube ich, auch etwas Besonderes im Monotheismus, dass man mit diesem Gott um die Wahrheit und um die Erfahrung des Lebens ringen muss.
Der Glaube an den einen Gott. Wie es dazu kam und was das bedeutet, das beschrieb uns Achim Behrens. Er ist Professor für Altes Testament an der Lutherischen Theologischen Hochschule in Oberursel. Es gab Zeugnisse in dieser Woche in Hessen, und da sorgt ja die Eins immer für Jubelgeschrei, aber andere Zahlen sorgen genauso für niedergedrückte Stimmung. In Frankfurt haben sich evangelische Pfarrerinnen und Pfarrer deshalb eine Aktion ausgedacht, um den Schülerinnen und Schülern deutlich zu machen, dass Notenzahlen nicht das Entscheidende sind. Ihr Motto: Bei Gott bist du 1+.
Trubel auf dem Schulhof der Franke-Schule in Frankfurt. Mit dem Zeugnis in der Hand strömen die Kinder auf den Hof, direkt in die Arme ihrer Eltern. Auch Pfarrerin Charlotte Eisenberg und ihre beiden Kollegen warten auf die Kids. Im kirchlichen Gewand stehen sie neben einem großen Spiegel, auf dem ist zu lesen: Bei Gott bist du 1+. Wer möchte, kann sich segnen lassen. Das Interesse ist da. Schon kommt der nächste Schüler.
Lazar, Gott hat dich lieb, jetzt und alle Zeit. Egal, was auf deinem Zeugnis steht. Er hat dich wunderbar gemacht und er ist begeistert von dir, denn du bist ein wundervolles Kind. So segne und behüte dich der allmächtige Gott. Amen.
Wie fühlt sich das an?
Als wäre ich fröhlich.
Hat was ausgelöst?
Ja.
Und wie waren denn die Noten, wenn ich fragen darf?
Weiß ich gar nicht.
Ja, würde ich auch nicht so richtig reinschauen jetzt am letzten Tag der Schule.
Auf die Ferien freuen, die Noten einfach mal Noten sein lassen, da setzt auch die Aktion der evangelischen Kirche an. Pfarrerin Eisenberg von der Gemeinde Frankfurt-Bockenheim beschreibt die Intention der Aktion.
Kinder fühlen sich oft schlecht und definieren sich auch gegenseitig darüber, wer hat jetzt eine 4, wer hat eine 1. Die Kinder mit den Einsen, die gelten irgendwie mehr und sind mehr anerkannt. Die Kinder mit den 4, die fühlen sich schlecht und werden dann vielleicht auch manchmal gehänselt und gehen dann auch in die Sommerferien und haben ein ganz schlechtes Gefühl im Bauch. Und da wollen wir ein bisschen gegenwirken.
Und genau das finden zum Beispiel Lazars Mutter Gabriela und die Mutter von Grundschülerin Martha richtig gut. Sie sagen:
Im Vordergrund steht durch diese Aktion der Mensch, die Güte im Menschen und auch das Zusammensein wieder und nicht die Noten. Sie sind wichtig, aber nicht das Wichtigste.
Die Kinder müssen sich das auch bewusst machen, dass es eigentlich nicht darum geht, welche Note sie haben, sondern dass sie tolle Kinder sind.
Und doch können Zensuren bei Kindern und Jugendlichen Stress und Druck auslösen. Nicht nur wegen der Erwartungen von außen, auch wegen der eigenen. Grundschülerin Martha kennt dieses Gefühl.
Wenn ich mir so viel Mühe gebe und dann nicht so gute Note habe.
Gute Noten, die findet auch Jan toll. Zu meckern gibt es bei ihm nichts.
Also 2 Einsen und 10 Zweien.
Auch er hat sich von der Pfarrerin segnen lassen, um mal zu sehen, ja, was dann so passiert. Aber so richtig übergesprungen ist der spirituelle Funke bei ihm wohl nicht. Aber Gottes Segen könnte ja vielleicht ein bisschen nachhelfen.
Ich hoffe, dass ich dann im 5. Schuljahr bessere Noten kriege.
Als Erinnerung an die Kernbotschaft gab es dann für die Kinder noch eine verspiegelte Postkarte, in der sie sich sehen können. Darauf der Spruch: Bei Gott bist du 1+.
Das war die Botschaft von evangelischen Pfarrerinnen und Pfarrern in Frankfurt zum Schuljahrsende. Wie das ankam, hat hr-Inforeporter Andreas Heigen beobachtet. Unser Himmel- und Erde-Sonntagsthema, das dreht sich heute rund um die Eins. Wer bin ich und wenn ja, wie viele? So lautete ja vor Jahren ein Buchtitel des bekannten Philosophen Richard David Precht. Und das zeigt die Antwort auf die Frage, wer bin ich eigentlich? Die fällt uns manchmal gar nicht so leicht. Vor allem wären wir dann manchmal auch noch gerne ganz anders. Frage also, wie kann es uns gelingen, dass wir ganz eins mit uns selbst sind? Und bei der Frage kann uns Bärbel Wardetzki weiterhelfen. Sie ist Diplompsychologin, arbeitet in München als Psychotherapeutin, Supervisorin und Coach. Frau Wardetzki, die Frage, wer bin ich eigentlich, begegnet die Ihnen eigentlich auch in Ihrer Beratungsarbeit?
Ja, natürlich, klar. Ich meine, das ist ja eine Grundfrage des Menschen, gell? Wer bin ich? Und es kommen natürlich Menschen, die sagen, ja, bin ich denn wirklich so miserabel, wie ich mich fühle? Oder bin ich so toll, wie ich mich gestern gefühlt habe? Und haben einfach keine Ahnung, wer sie im Grunde in Anführungsstrichen wirklich sind, wie sie sich einschätzen können.
Aber woran liegt das, dass wir offenbar nicht immer so ganz eins sind mit uns selbst, manchmal uns sogar richtig fremd sind?
Ja, das liegt sicherlich mit daran, dass wir ja nicht nur eine Person sind, sondern wir haben ja sehr viele Anteile. Und es ist mitunter gar nicht so einfach, diese vielen Anteile zu integrieren. Also ich bin jemand, ich habe mal Angst und dann bin ich wieder stark und dann bin ich mal wieder schüchtern und dann bin ich mal wieder selbstbewusst, je nach Situation und Kontext. Und das ist manchmal ganz schwierig, denn wir würden ja gerne so eine Person immer die sein, die wir glauben, dass wir sind. Aber das stimmt natürlich nicht, weil wir je nach Umgebung uns anders fühlen und anders verhalten. Und das alles gehört zu uns und das müssen wir integrieren.
Ja, dann fällt dann gern das Stichwort authentisch. Also es wird ja immer wieder erwartet, dass ein Mensch authentisch ist. Ist das ein hoher, vielleicht auch zu hoher Anspruch?
Naja, authentisch kommt darauf an, wie ich es definiere. Also authentisch ist für mich, dass ich mein Leben so lebe, wie ich es leben möchte und nicht wie andere mir sagen, dass ich mein Leben zu leben habe. Dass ich denken kann, was ich denke, dass ich sagen kann, was ich sage, dass ich fühlen kann, was ich fühle und dass das meine Realität ist und deshalb ist sie auch in Ordnung. Und ich muss nicht immer gucken, passt es den anderen, sondern letztendlich muss ich schauen, passt es mir.
Was antworten Sie, wenn jemand zu Ihnen kommt und sagt, ich weiß gar nicht so richtig, wer ich bin? Also wie gelingt uns das, so mit uns eins zu sein?
Naja, ich würde mal fragen, was sie glaubt, wer sie ist oder wer er ist und wie sie sein möchte und ob da ein Unterschied ist und was von dem, was sie sein möchte, sie vielleicht sogar schon in sich drin hat. Denn das, was wir uns vorstellen, wie wir gerne wären, das kommt ja nicht aus dem Nichts, sondern das kommt ja auch aus dem, was wir innerlich haben. Nur es ist einfach nicht geweckt und es ist nicht gelebt. Und das kann man in der Therapie dann wecken.
Was bedeutet es denn, wenn ich mit mir selbst im Einklang bin? Was ändert das im Leben?
Ja, es macht es leichter. Das macht das Leben viel leichter, weil ich muss nicht immer nach außen schielen und gucken, ist das, was ich denke und fühle, jetzt richtig und finden die Leute das gut, sondern ich weiß, das ist meine Realität und danach lebe ich. Wer damit Probleme dann hat, na gut, da muss man schauen, wie kann man diesen Konflikt lösen. Aber wichtig ist, dass man das Maß der Dinge in sich drin hat und nicht im Außen.
Und wie finde ich dieses Maß? Ist das am Ende irgendwie ein Gefühl oder wie kriege ich da ja sozusagen ein Gefühl dafür, dieses Maß zu haben?
Naja, manchmal ist es der Mut. Der Mut, wirklich so zu sein, wie ich mich erlebe. Ich hatte mal eine Klientin, die kam und hat gesagt, du, jetzt weiß ich, was es ist. Ich denke, was ich denke, ich fühle, was ich fühle und ich sage, was ich sage. So. Und diese Erkenntnis, das darf so sein. Ich darf wirklich so sein und wenn ich jetzt Angst habe, dann habe ich Angst und wenn ich traurig bin, bin ich traurig. So ist es. Auch wenn jemand sagt, ja, so Unsinn brauchst du doch nicht. Natürlich, es ist dann meins und das erfordert oftmals Mut, weil es nicht immer sozial angepasst ist. Denn man macht vielleicht was anderes, aber ich mache es so.
Genau, Sie haben es gerade schon auch mal erwähnt, diesen Satz, wir schielen aufs Außen. Wir sind ja immer auch in Beziehung. Wie wichtig ist es gerade in Beziehung, dass ich eben eins bin mit mir selber?
Das macht Beziehungen natürlich viel einfacher, denn ich werde dann auch viel leichter ein klares Ja oder ein klares Nein sagen können. Ich kann mich besser abgrenzen. Ich kann leichter sagen, pass mal auf, das und das ist für mich ein Problem. Wie können wir das angehen? Oder hier ist meine Grenze, so möchte ich das nicht. Und das ist für das Gegenüber natürlich sehr viel einfacher, weil dann gibt es keine solche Missverständnisse oder so untergründige Geschichten, sondern dann kann man sehr viel offener kommunizieren und das finde ich ist eine große Bereicherung für jede Beziehung.
Aber wenn ich gerade in Beziehung das Gefühl habe, ich gehe verloren, mir selbst verloren, gerade weil ich vielleicht auf die Anerkennung von anderen schiele, was kann ich dann tun?
Ja, und dann, das passiert so schnell, gell, weil wir immer denken, oh, jetzt muss ich doch gut ankommen. Ja, genau. Ist auch völlig menschlich. Nur wichtig ist dann zu gucken, was von mir gebe ich denn her? Also gebe ich jetzt meine Gefühle her oder gebe ich meine Grenze her oder denke ich immer, was muss ich tun, dass der andere mich liebt? Diese Frage, die sollte man bestmöglich mal ganz kritisch sich angucken, denn wir wissen ja gar nicht, was der andere von uns will. Wir wissen ja Erwartungen, die wir haben, ne? Vorstellung, der andere denkt, ich müsste so und so sein. Und sich dann zu sagen, nö, ich frage nicht, was muss ich tun, dass der andere mich mag, sondern ich muss fragen, was muss ich tun, dass ich mich mag. Das wäre eine Umkehrung.
Ist es denn umgekehrt gefragt, auch eine wichtige Bedingung, um ja mit sich selbst allein sein zu können, dass ich mit mir selbst eins bin?
Es wird möglicherweise leichter, weil ich dann sozusagen einen Freund oder eine Freundin neben mir habe, wo ich sage, ah ja, okay, ich bin mit mir und ich weiß meine Zeit zu nutzen, ich weiß, was ich möchte, was mich interessiert und kann dann natürlich auch diese Zeit sehr viel besser genießen, als wenn ich immer das Gefühl habe, ich brauche jemanden, der mich bestätigt.
Mit sich selbst befreundet sein. Auch ein schönes Bild für den Gedanken, ganz eins mit sich selbst zu sein und so auch gut in Beziehung zu leben, aber auch allein sein zu können. Darüber habe ich gesprochen mit Bärbel Wardetzki. Sie ist Psychotherapeutin, Supervisorin und Coach, Autorin zahlreicher Bücher, unter anderem zum weiblichen Narzissmus und zum gelassenen Umgang mit Selbstzweifeln. Vielen Dank, Frau Wardetzki, dass Sie heute Zeit für uns hatten.
Gerne.
Soweit unser Himmel und Erde Sonntagsthema. Mein Name ist Lothar Bauer-Ochse. Und was soll ich sagen? Ich wünsche Ihnen einen 1A Sonntag.
Das war Himmel und Erde. Im gemeinsamen Programm von HR Info und SWR aktuell. Den Podcast zur Sendung gibt's auf hrinforadio.de.